Ja, ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist, als ihr das Thema für heute Abend gelesen habt. Es könnte sein, dass es euch so gegangen ist wie mir, dass ich erst einmal gerätselt habe, worum geht es denn eigentlich? Also ich bin mir da im Klaren geworden, ist ja klar, nicht? Ich habe heute Abend etwas zu sagen, also es geht um Seelsorge. Aber nicht nur um Seelsorge allein, sondern um das Verhältnis von Seelsorge und Psychologie und Psychiatrie und ja, wir müssten eigentlich erst einmal klären, was meinen wir überhaupt mit Seelsorge? Also etwas steckt ja schon darin, in dem Wort. Das heißt, es soll Sorge sein für die Seele. Also wir sorgen uns um die Seele, ja um unsere eigene sowieso, aber hier ist stärker gemeint um die Seele des anderen. Und wenn wir das jetzt versuchen zu unterscheiden von anderen Problemen, in denen Menschen sind, dann müssen wir feststellen, es gibt Probleme, es gibt Erkrankungen, die stärker den Körper betreffen. Und dafür ist Seelsorge meistens nicht geeignet. Also wenn ich mir ein Bein breche, dann kann es durchaus sein, dass mir seelsorgerlich jemand an der Seite steht und mich einfach tröstet. Aber durch das Trösten wird das Bein nicht wieder heil. Sondern das muss dann geschient werden oder da muss man zum Arzt gehen und je nachdem genagelt oder sonst irgendetwas. Da gibt es ja ganz verschiedene Methoden, je nachdem, was das da für ein Bruch ist. Also wir sehen dahinter, die Bibel unterscheidet den Menschen in Körper, Seele und Geist, so könnten wir das unterscheiden. Wobei mit der Seele ist das solch eine Sache. Die Seele existiert nicht ganz selbstständig, sondern ist ja eigentlich an den Körper gebunden, ist eine Funktion des Körpers. Nämlich das, was nicht das Materielle ist, das, was stärker unser Gefühl ausmacht. Das kann betroffen werden durch schwere Situationen, in denen wir sind, durch körperliche Erkrankungen. Es kann aber auch betroffen werden durch geistliche Probleme, in denen wir drin sind. Insofern merken wir jetzt, Seelsorge kann etwas zu tun haben mit körperlichen Problemen, weil die Auswirkungen auf unsere Stimmung, auf unser Gefühl, auf unser Inneres, auf unseren inneren Menschen haben. Andererseits können auch geistliche Probleme Einflüsse auf unseren inneren Menschen haben. Und Seelsorge will sich eben genau damit beschäftigen, also mit dem, was seelisch, was gefühlsmäßig krank ist und mit den Ursprüngen, die dahinter stehen. Und dafür nimmt sie selbstverständlich Hilfe in Anspruch. Meinetwegen Hilfe bei einem Arzt, der dann die rein materiellen Sachen, die rein körperlichen Sachen wieder in Ordnung bringen kann. Aber das ist eben nicht alles. Wenn ihr beispielsweise mal mit einem Arzt sprecht, oder vielleicht ja selbst, ist hier jemand, der Arzt ist oder der im Krankenbereich arbeitet, also in der Gesundheitspflege, dann werdet ihr merken, dass viele Menschen, die unter Krankheiten leiden, auch unter körperlichen Erkrankungen, dass das eigentliche Problem dahinter noch ein tieferes ist. Nämlich ein häufig seelisches und manchmal auch ein geistliches. Und das kann der Arzt meistens gar nicht behandeln. Erstmal, die meisten Ärzte sind keine gläubigen Christen, das heißt, die sehen gar nicht diese Ebene, die damit betroffen ist. Und zum anderen fehlt ihnen einfach die Zeit dafür, sich so intensiv mit den Menschen auseinanderzusetzen. Denn wenn ein Arzt 2 bis 5 Minuten hat, um einen Patienten zu beurteilen und zu sehen, woran es liegt, das genügt natürlich nicht für eine seelsorgerliche Auseinandersetzung und seelsorgerliche Hilfe. Also, wir sehen, der Mensch besteht nach der Bibel aus verschiedenen Teilen. Jetzt kommt es darauf an, was genau ist krank und je nachdem, wo die Krankheit liegt, müssen wir sehen, wo wir unsere Hilfe bekommen können. Also, wie gesagt, auch bei Zahnschmerzen ist es sicherlich nicht schlecht, den Pastor der Gemeinde anzurufen, nur wird der nicht durch ein seelsorgerliches Gespräch im Normalfall die Zahnschmerzen beheben können. Also möglicherweise schon, kann er natürlich dafür beten und dann geht das Ganze weg. Das gibt es ja auch, klar, aber im Normalfall wird es so laufen, dass man dann zum Arzt geht. Aber wenn ich plötzlich merke, ich bin von Selbstmordgedanken erfüllt. Ich denke mir, ja, also das Leben ist ja gar nichts mehr wert. Wir haben ja gestern über Depressionen gesprochen und ich denke, ich will mir das Leben nehmen. Dann wird mir der Zahnarzt wenig helfen. Sondern dann ist es wichtig, dass ich jemanden habe, der sich um meine Seele kümmert. Denn hier ist meistens ein Problem mit der Seele dahinter. Nicht nur, es gibt auch einige Ausnahmen, wo das eben körperliche Hintergründe hat, aber in vielen Fällen ist das ein seelisches Problem. Also das ist der Hintergrund dabei. Mit der Seele beschäftigt sich aber auch ein Bereich der Medizin, der im Allgemeinen als Psychiatrie oder Psychologie bezeichnet wird. Denn der Begriff Psyche ist ja der griechische Begriff für Seele. Das heißt, hier ist eine Wissenschaft, die sich um die Seele des Menschen kümmern will. Und hier entsteht sozusagen eine Konkurrenz. Da kann man also im Krankenhaus oder bei entsprechend ausgebildeten Ärzten also auch Hilfe für die Seele bekommen. So wird das zumindest gesagt. Die Konkurrenz entsteht aber dadurch, dass die Seelsorge und die Psychologie bzw. Psychiatrie auf einer vollkommen anderen Grundlage aufbaut. Das heißt, das Weltbild und das Menschenbild ist ein vollkommen anderes. Und deshalb wird den Menschen auch auf einer anderen Ebene geholfen. Wir haben manche Psychiater, die in erster Linie die Probleme des Menschen in seinem hormonellen Stoffwechsel oder einfach in dem materiellen, auf der materiellen Ebene des Menschen sehen und versuchen, ihnen da in erster Linie zu helfen. Und in manchen Fällen können sie Menschen auch dabei helfen, aber eben lange nicht in allen. Also hierhinter steckt ein materialistisches Weltbild. Wir merken, das Weltbild, wie ich den Menschen einordne, wie ich den Menschen verstehe, wie ich meine, dass der Mensch funktioniert, beeinflusst hinterher, wie ich versuche, ihm zu helfen. Und da merken wir, gibt es auch einen Konflikt. Ich kann als Christ nicht einfach solch ein Weltbild akzeptieren und dann auch nicht einfach die Methode akzeptieren, mit der mir oder einem anderen geholfen werden soll. Und da merken wir schon, es geht nicht einfach so, dass ein Christ zu irgendeinem Psychologen, Psychotherapeuten geht, um sich helfen zu lassen, insofern das Problem eben nicht auf einer rein materiellen Ebene ist. Natürlich, was manche Dinge angeht wie Stress oder Burnout, da haben durchaus ja Psychologen, Psychotherapeuten auch Erfahrungen mit und können manchmal helfen, einfach diese äußeren Faktoren, also die, die das Zwischenmenschliche angehen, uns da gute Tipps zu geben, manchmal. Wobei auch das an Grenzen stößt, weil eben je nachdem, welche psychologische Richtung wir jetzt haben, da gibt es ja sehr unterschiedliche Auffassungen davon, wie das Leben der Menschen bestimmt wird, haben wir da vielleicht jemanden, der geht davon aus, dass es Schuld nicht gibt. Beispielsweise in Teilen der humanistischen Psychologie wird das getan. Schuld gibt es an sich nicht, sondern Schuld wird erst durch die Gesellschaft geschaffen. Und die Gesellschaft ist sozusagen derjenige, der das produziert. Und jetzt muss der Mensch, der sich schuldig fühlt, einfach erkennen, dass er sich vielleicht von den Normen freimachen muss der Gesellschaft. Oder dass er sich selbst vergeben muss und dann ist die Schuld auch vergeben. Oder dass er merkt, dass es sich ja nur um ein Schuldgefühl handelt, weil Schuld real gar nicht existiert. Und da merken wir, das geht natürlich für uns als Christen so nicht. Weil wir von der Bibel aus wissen, dass es Schuld und Sünde tatsächlich gibt. Und dass nicht damit getan ist, wenn ich die ignoriere, verdränge oder mir einrede, dass die gar nicht real existent ist. Und da müssen wir sehen, hier ist nicht der Psychologe oder Psychotherapeut dumm, gar nicht. Aber er geht von einem anderen Weltbild aus, von einem anderen Menschenbild aus, als wir es tun. Und hier merken wir, entsteht ein Konflikt. Und wenn ich meinen Glauben nicht aufgeben will, was ich hoffe von euch, dann muss ich mit solchen Schuldproblemen in den meisten Fällen anders vorgehen. Da finden wir dann ja zum Beispiel die Aussagen in der Bibel, dass wir unsere Sünden bekennen sollen. Und dann wird Gott zu uns vergeben. Ich habe es ja gestern auch schon mal zitiert, nach dem ersten Johannesbrief im Kapitel 1. Also hier entsteht ein gewisser Konflikt auf der Ebene dessen, wie wir solche Probleme angehen, wo eben das Menschenbild und das Weltbild dahinter ist. Dann gibt es auch so eine Zwischenstufe von Leuten, die sagen, ja, Gott spielt schon eine Rolle. Ich als Psychologe, als Psychotherapeut, ich bete vorher und vielleicht bete ich sogar mit der Person, aber sonst übernehme ich eigentlich alle Empfehlungen, alle Methoden, wie sie im Lehrbuch einer materialistischen Psychologie stehen. Und natürlich hilft das schon etwas besser, denn immerhin versuche ich Gott noch mit hineinzunehmen. Aber es entsteht da natürlich auch eine Spannung, weil die Methoden nicht zueinander passen, die ich benutze. Das heißt, ich versuche materialistische, wir müssen jetzt sagen auch gottlose Methoden, also die Gott nicht brauchen, zusammenzunehmen mit meiner Bitte, dass Gott das Ganze segnet. Manchmal kann er das ja tun, das ist ja nicht ausgeschlossen, aber der ideale Weg wäre es eigentlich nicht. Sondern wir müssten hier einen Theonormen oder eben einen theologischen, könnten wir sagen, Weg einschlagen. Wir könnten auch sagen, einen theokratischen. Das bedeutet alles, hier ist eben Gott statt dem Menschen im Mittelpunkt. Ich muss zuerst Gott danach fragen, wo das Problem im Leben des Menschen ist, weil Gott den Menschen kennt, weil Gott den Menschen geschaffen hat, weil Gott auch sieht, dass es eben diese geistliche Ebene im Leben eines jeden Menschen gibt, die immer auch mit betroffen ist, wenn ein Mensch krank wird. Und die muss ich dann nach Möglichkeit auch gleichzeitig mit behandeln. Das heißt, ich muss hier mir auch Gedanken darüber machen, was ist eigentlich das Ziel von Seelsorge. Bei der normalen Psychologie, Psychotherapie geht es darum, der Mensch muss gemeinschaftsfähig werden. Der muss wieder zurück in die Gemeinschaft integriert werden, der muss resozialisiert werden, je nachdem mit welchen Begriffen man das da fasst. Der muss seine äußeren Symptome überwinden können oder er muss zumindest damit leben können. Das ist eines der Ziele. Die Bibel versucht dabei tiefer zu greifen. Sie sagt, die Ursache, die muss beseitigt werden. Das geht in den meisten materialistischen Fällen nicht, es sei denn, es handelt sich tatsächlich nur um eine Hormonstörung. Was es für Ziele dabei gibt, da finden wir auch einige Bibelverse dazu. Ich möchte das einmal vorlesen. Philipper 4, Vers 7 zum Beispiel im Neuen Testament. Philipper 4, Vers 7. Da lesen wir nämlich, und der Friede Gottes, welcher höher ist, denn alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Also hier wird der Friede, den Gott geben kann, in dem wir eigentlich leben sollen, der hier, der Paulus wünscht das der Gemeinde, wünscht das den Christen, der wird verglichen mit der Vernunft, die Menschen haben können. Und hier wird gesagt, das geht über diese Vernunft. Wir sollen also Heilung, Harmonie, Einheit mit Gott haben, die über unser vernünftiges Begreifen hinweggeht. Damit wird nicht gesagt, dass Psychologie, Medizin, Psychotherapie schlecht sind, sondern dass es hier noch eine weitere, tiefere, eigentliche Ebene gibt, die wir anstreben sollten, die Paulus hier den Philippern wünscht. Ähnlich haben wir das auch nochmal in Galater 6, Vers 1. Galater 6, Vers 1, liebe Brüder, so ein Mensch etwa von einem Fehler übereilt würde, so helft ihm wieder zurecht, mit sanftmütigem Geist, ihr, die ihr geistlich seid, und siehe auf dich selbst, dass du nicht auch versucht werdest. Hier könnten wir sagen, ist ein kurzer Befehl zur Seelsorge. Das ist ja, was hiermit gemeint ist. Da ist jemand, der tut eine Sünde, und zwar innerhalb der Gemeinde, wir bekommen das mit, wir sehen das, und dann helft ihm wieder zurecht, mit sanftmütigem Geist, weil ihr geistlich gesinnt seid. Also das heißt, schickt den nicht zu einem Psychiater, der kann dem in dem Moment auch nicht helfen, wenn er was falsch gemacht hat. Meinetwegen, da ist ein Christ in der Gemeinde, der hat Ehebruch begangen. Natürlich kann man den jetzt in die Therapie hineinschicken, aber in den meisten Fällen hilft das nicht sehr viel, sondern das, was da zumindest begleitend dabei sein muss, ist, denjenigen seelsorgerlich zu begleiten. Und seelsorgerlich zu begleiten an dieser Stelle heißt, ihn auf diesen Fehler aufmerksam zu machen, ihm Hilfestellung zu geben. Hier steht ja bewusst mit sanftmütigem Geist. Ein Hauptproblem besteht darin, die einen in der Gemeinde, die sagen gar nichts, die sind einfach ruhig, so nach dem Motto, wer im Glashaus sitzt, soll nicht mit Steinen werfen. Also wenn ich dem anderen sage, dass er was falsch gemacht hat, ja, dann kommt der nachher auch und sagt, aber du, das weiß ich doch auch, du hast doch da und dort ebenfalls deine Fehler in deinem Leben. Und die anderen, die sagen das zwar schon, aber eben nicht in dieser Sanftmut. Und wenn ich einem irgendeinen Fehler vor den Kopf knalle und einfach sage, also das hast du vollkommen falsch gemacht, da, du bist ein, was weiß ich, schlimmer Ehemann, ein schlimmer Vater, ein schlimmer Arbeiter im Beruf oder in der Gemeinde, du bist ein schlimmer Christ, weil du dich regelmäßig in der Bibel liest oder sonst irgendwas, das kann ich ja tun. Meistens wirkt das aber bei mir und wahrscheinlich bei den meisten von euch auch eher, dass euch da die Stacheln ausfahren, dass ihr denkt, da will ich mich verteidigen, das ist mir unangenehm, der greift mich an. Das, was durchscheinen muss, und das wird hier gesagt, ist die Liebe zu den Menschen. Dass ich dort, dass der andere spürt, ich werde dort angesprochen, man meint es gut mit mir. Das ist eben das, was mit Sanftmut hier erwähnt wird. Paulus erwähnt es später auch, als er dem Timotheus schreibt und sagt dann, einen Älteren ermahne als ein Vater und einen Jüngeren als ein Bruder und so weiter und so weiter. Also damit will er sagen, man muss sich auch sehr viel Gedanken machen, wie tue ich das? Das Ziel ist wichtig, nicht nur, dass ich die Wahrheit gesagt habe, sondern dass ich dem anderen helfe, auf diesen Weg der Wahrheit zu kommen. Und was ist weiter das Ziel? Wir könnten es pauschal sagen, dass wir Jesus ähnlich werden. Dafür soll Seelsorge dienen. Und zwar nicht nur erst, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist, sondern Seelsorge muss ja eigentlich schon stattfinden, auch dann, wenn es uns gut geht. Da braucht unsere Seele ja auch Nahrung und Sorge und Anleitung. Also nicht nur das verbinden, was kaputt gegangen ist, sondern mit dazu anleiten, dass wir Jüngerschaft betreiben, dass wir Jesus ähnlicher werden, dass die Früchte des Heiligen Geistes, wie sie im Galaterbrief geschrieben werden, mit Langmut, Freude, Friede, Geduld und so weiter, dass die in unserem Leben zum Durchbruch kommen. Dafür ist Seelsorge mit da. Also Seelsorge nicht als Krisenintervention, sondern Seelsorge als kontinuierlicher Prozess im geistlichen Leben eines jeden Menschen. Und insofern ist ein Stück weit Seelsorge auch ein evangelistisches Gespräch. Denn wir wissen, dass ein Mensch ein Problem hat in seiner Beziehung zu Gott, dass nämlich da die Schuld noch nicht bereinigt ist, dass dieses Verhältnis zu Gott nicht in Ordnung ist und dass das Auswirkungen hat auf das Leben des Menschen. Und das glauben wir ja als Christen. Auch wenn einer, der nicht gläubig ist, sagt, ich bin glücklich und ich bin zufrieden, wissen wir trotzdem, da ist dieses Vakuum. Und Leute wie zum Beispiel der Kirchenvater Augustinus, der beschreibt das dann auch in seinem Leben. Einer von vielen, die sagen, mein Leben lang war ich auf der Suche und habe alles bekommen, was ich haben wollte, eben von seinem Reichtum und seinem Ansehen und seinen Frauen und all so etwas. Aber er war innerlich leer. Und diese innere Leere wurde ausgefüllt, als er Gott kennengelernt hat. Und dann ist dieser Weg sozusagen, der zu Gott führt, auch eine Art Seelsorge. Der Mensch ist noch nicht dabei, jetzt psychiatrisch auffällig zu werden. Der ist nicht irgendwo in Behandlung, aber trotzdem braucht seine Seele Sorge. Der braucht Hilfe dabei. Und insofern müssten wir das jetzt definieren. Es ist nicht nur eine Art medizinischer Eingriff, sondern Seelsorge ist eine Art Betreuung, Ermutigung, eine Lebenshilfe, eine Zuwendung, eine Unterweisung, eine Freundschaft. Wir könnten auch sagen, das ist der Ausdruck der Liebe dem anderen Menschen gegenüber. Wir helfen ihm in seinem Leben, ihm oder ihr, weil wir diesen Menschen lieben. So wie Jesus sich um die Menschen gekümmert hat, nicht nur auf der materiellen Ebene. Denken wir zum Beispiel mal, da kommt der Lahme, der durchs Dach gelassen wird. Nach dem Lukas-Evangelium das erste große Wunder, so was er vor großer Öffentlichkeit tut. Und das erste, was er diesem Mann sagt, ist, deine Sünden sind dir vergeben. Weil eben Jesus ganz genau weiß, dass nicht das einzige Problem ist dieses Äußere. Das wäre jetzt das Symptom, mit dem er auch zum Arzt gehen würde heute. Sondern das eigentliche Problem dieses Menschen, wie bei vielen von uns, liegt tiefer eben in der Seele. Und deshalb wendet sich Jesus zuerst an die Seele und genauso sollen wir das natürlich auch tun. Jetzt wäre die Frage, wenn wir das machen, also wir haben die Herausforderung, wir sollen ja nach dem Vorbild Jesu leben. Jesus betreibt Seelsorge an den Menschen, mit denen er zu tun hat. Wir sehen, dass wir uns gegenseitig ja lieben sollen, das Beste für den anderen wollen. Also auch das soll uns dazu treiben, an der Seele des anderen Interesse zu haben. Wir finden dann die Aufforderung Jesu, wenn du deinen Bruder sündigen siehst, dann gehe hin und ermahne ihn. Ich habe das gerade im Galaterbrief ja auch noch gesehen, wenn einer von Sünde übermannt wird, dann weise ihn mit Sanftmut wieder zurecht. Da haben wir die direkte Aufforderung und jetzt ergibt sich eigentlich daraus auch automatisch die Frage, wer denn Seelsorge betreiben soll. Und da gibt es in unserer Zeit eher etwas Unklarheit. Und zwar einfach, weil Seelsorge auch in Gemeinden zusehends professionalisiert wird. Man geht davon aus, ich kann doch keine Seelsorge betreiben. Dafür ist der Pfarrer, wenn schon, zuständig. Oder der Prediger oder sonst wer. Der ist ja dafür ausgebildet. Der ist Spezialist. Was dazu führt, dass sich alle Leute, die Probleme haben, natürlich auf diese Person stürzen, von denen die Hilfe erwarten, manchmal auch eine zu große Hilfe erwarten, die er gar nicht geben kann, dann möglicherweise enttäuscht sind. Auch enttäuscht sind, dass diese Person natürlich nicht so intensive Zeit verbringen kann mit jedem Einzelnen, der Schwierigkeiten und der Probleme hat. Und das muss scheitern. Manchmal ist es so, dass der Pastor sich dann auch überfordert fühlt und sagt, ja, ich bin halt kein Seelsorger, ich bin eher der Lehrer oder ich bin eher der sonst irgendetwas in der Gemeinde. Ja, und wer macht das dann? Ja, dann schickt man vielleicht ein paar Leute in der Gemeinde zu Seelsorgeschulungen, nicht? Da gibt es ja alle möglichen Angebote, wie man ausführliche Beratungen dann machen kann, die der sogar einen Schein bekommt, den man sich an die Wand heften kann, sagen, ich bin Seelsorger, ausgebildeter Seelsorger. Und das ist generell alles nicht schlecht, was man in solchen Kursen hört, aber das ist eigentlich auch nicht das biblische Modell. Wo seht ihr in der Bibel, dass es solche Ausbildungen gegeben hat? Das waren ganz normale, einfache Leute. Denn Seelsorge, das ist meine Antwort und die ergibt sich aus dem, was wir nämlich gerade gelesen haben. Ihr seid alle Seelsorger. Zumindest habt ihr die Aufgabe dazu. Und Seelsorge geschieht von einem zum nächsten. Und Seelsorge ist eben nicht unbedingt wie diese Professionalisierung. Das ist ja eigentlich mehr, was aus dem Wirtschaftsbereich kommt. Diese Professionalisierung sollte so in der Gemeinde eigentlich nicht zu tun haben. Das heißt nicht, dass es mal gut ist, irgendeinen Kurs zu besuchen. Das schon. Aber nicht dadurch werde ich zum Seelsorger, sondern ich werde dazu, wenn Gott mich dazu befähigt. Ich werde es dazu, indem ich es tue. Und ich kann das genauso auch tun, wenn ich keinen Kurs besucht habe. Nur für besonders schwierige Situationen, für besondere Einzelfälle, da kann es gut sein, natürlich Hintergrundinformationen mehr zu beschaffen. Zum Beispiel, wenn ich noch nie mit jemandem zu tun gehabt habe, der homosexuell ist. Und dann kommt zu mir jemand und sagt, ja, ich bin homosexuell, aber ich habe Probleme damit, ich weiß eigentlich, sollte ich das nicht so empfinden, was mache ich denn da? Plötzlich fühle ich mich dann vielleicht vollkommen überfordert. Dann heißt es natürlich, ich muss mich intensiver auseinandersetzen. Erstmal mit der Bibel. Und zwar nicht nur, indem ich sage, das ist falsch, das weiß derjenige ja schon, sondern wie kann ich dem jetzt helfen, in seiner Homosexualität davon loszukommen, damit umzugehen. Und da brauche ich natürlich manchmal schon ein bisschen Fachinformation. Aber der Auftrag gilt erst einmal jedem Einzelnen von uns. Und ich glaube, dass in den allermeisten Fällen wir uns gegenseitig helfen können. Und wie gesagt, nicht erst dann, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist, sondern möglichst schon vorher. Dass wir uns begleiten, voranbringen, Jesus ähnlicher zu werden im ganz normalen Alltag. Dass die Gespräche nach dem Gottesdienst sich nicht nur darum drehen sollten, na, wie war es letzte Woche oder was machst du heute Nachmittag oder wie backst du diesen Kuchen, sondern eben mehr darum, wie geht es dir seelisch? Was ist da tatsächlich los? Ich meine, manchmal ist das ja schon eher eine peinliche Frage, nicht? Also gerade war das, gestern war das. Da habe ich mit einer ehemaligen Schülerin gesprochen. Und dann hatte sie mich so, als ich am Ende gefragt, ja Michael, wie geht es dir denn? Und da habe ich erstmal gesagt, gut. Und dann sagte sie, ja, aber irgendwie, du hörst dich nicht so frisch an. Was ist denn so? Ist da irgendetwas? Und da war ich ja erstmal überrascht, nicht? Denn solche Fragen hört man ja nicht häufig, aber eigentlich finde ich ja das gerade gut. Nachzufragen, wie geht es dem anderen, auch genau zuzuhören, das ist ja schon ein Teil von Seelsorge, die wir betreiben. Und gerade das brauchen wir als Menschen, wo wir eben eher in einer Gesellschaft leben, die vereinzelt. Kommunikation findet eher statt zwischen in den Medien. Das wird ja morgen Thema sein, nicht? Also, das heißt, ich konsumiere durch die Medien. Viele Leute wissen besser Bescheid, wie es irgendeinem Fernsehhelden in einer Fernsehserie geht, als ihrem eigenen Nachbarn. Manchmal sogar als ihrem eigenen Ehepartner. Weil sie mehr hören, was die Person im Fernsehen sagt oder im Radio oder im Internet, als das, was der eigene Partner oder die eigenen Kinder sagen. Und da merken wir, da ist gerade Bedarf für Seelsorge. Und Seelsorge ist eben nicht so von dem Arzt zum Klienten sozusagen, sondern Seelsorge ist in den meisten Fällen etwas, was auf Gegenseitigkeit beruht. Heute hörst du mir mal zu und morgen höre ich dir mal zu. Heute kann ich dir einen guten Tipp geben, was Gott mir wichtig gemacht hat, und morgen kannst du das geben. Ich glaube, das ist ein viel gesünderes Verhältnis und was auch viel weniger erniedrigend ist. Viele Leute sind nicht bereit, sich zu öffnen, um sich seelsorgerlich helfen zu lassen, auch nicht, um nach Hilfe zu fragen, sondern meistens erst dann, wenn es ganz schlimm geworden ist. Und dann ist es meistens so schlimm, dass auch der beste Pastor und der beste Älteste da kaum noch helfen kann. Und eigentlich wäre das viel besser, man macht es viel früher. Warum tut man es früher nicht? Nun, zum Teil liegt es an dem von mir gestern genannten Heuchelei. Das einfach, man hat den Eindruck, in der Gemeinde sind ja alle gerecht und alle sind perfekt und alle sind super, nur ich nicht. Das darf ich ja gar nicht zugeben, sonst muss ich nachher Platz nehmen auf der Büßerbank ganz hinten in der Gemeinde, weil jeder weiß, dass ich eigentlich nicht so okay bin. Und darüber hinaus muss ich mich dann ja outen als der, der Hilfe braucht. Und keiner, der einigermaßen bei Kräften ist, will zugeben, dass er Hilfe braucht. Und gerade dieses System, da ist oben der Seelsorger und unten ist der Klient, der jetzt geholfen werden muss, das fördert das Ganze noch. Ich muss mich erstmal so stark erniedrigen, ehe ich dann Hilfe bekomme. Das ist eine große Hemmschwelle und die mache ich erst, wenn alles andere ausgeschöpft ist. Und das ist ja eigentlich viel schlimmer. Dann würden wir früher einsteigen, würden wir viel mehr Hilfe bekommen. Das habe ich schon häufig erlebt in Eheseelsorge zum Beispiel. Und sind das ein Paare, dann in der Gemeinde, du hast den Eindruck, es läuft alles gut, es läuft alles super, und plötzlich kommt er am Sonntag zum Gottesdienst und sagt, wir haben uns getrennt. Und du stehst mit offenem Mund da und denkst, was, wie, ich dachte, ihr seid ganz glücklich, alles in Ordnung, wir haben doch letzte Woche noch miteinander gesprochen. Und natürlich ist das nicht in einer Woche alles plötzlich passiert, sondern da gab es vielleicht in der Woche noch den Tropfen, der das Fass zum Überlaufen gebracht hat. Aber die Probleme waren vielleicht schon Jahre vorher da, in den meisten Fällen. Und wenn ich mit den Leuten spreche, dann ist das schon so. Ja, schon damals. Und dann kommt die ganze Litanei von diesem und jenem, was da alles passiert ist. Und tatsächlich sind dann viele Sachen passiert. Hätte man da viel früher eingegriffen, viel früher was verändert, viel früher Hilfe anbieten können, wäre es möglicherweise gar nicht erst dazu gekommen. Und also deshalb, Seelsorge betreibt jeder und wir sind aufgefordert dazu. Und Seelsorge nicht erst dann, wenn jemand wirklich krank ist, sondern auch schon vorher. Nun, Seelsorge hat auch damit zu tun, dass wir Hilfe nicht nur durch ein paar Psychotricks erwarten. Denn das ist ja im Grunde genommen die Vorstellung, ich ziehe mich am eigenen Schopf aus dem Sumpf. Das sind ja diese Psychotricks. Das heißt, ich lerne irgendetwas, irgendeinen Trick, meinetwegen, ich habe ein mangelndes Selbstwertbewusstsein. Ich denke, ich armer Tropf, ich schaffe das nicht. Und die anderen haben mir auch immer gesagt, meine Eltern haben mir auch schon gesagt. Also stelle ich mich jeden Morgen vor den Spiegel und sage, Michael, du bist toll und so weiter. Nicht? Das wäre ja so Psychotricks. Man nennt das so neurolinguistisches Programmieren zum Beispiel. Also jetzt durch die Worte sich selbst dazu zu motivieren, plötzlich werde ich ein anderer Mensch. Und ein Stück weit kann das klappen. Wenn ihr allerdings mal solche Leute begegnet habt, das ist dann ganz komisch mit denen, weil die reden sich immer auch selbst das ein. Und da merkt man, das ist ein bisschen künstlich, das ist nicht so echt, nicht, von dem, was darüber kommt. Und auf Dauer verändert es natürlich das Innere nicht. Das kann so eine äußere Hilfe für eine Zeit lang mal sein, aber auf Dauer das Innere verändert das eigentlich nicht. Und da müssen wir sehen, dass was echte Veränderung, und zwar in allen seelsorgerlichen Problemen bringt, ist nur das Eingestehen von Ohnmacht, von den Grenzen meiner Möglichkeiten vor Gott und dann vor Gott Hilfe in Anspruch zu nehmen. Und das ist ja gerade dieses Plus, was wir als Christen kennen, was wir in Seelsorge vermitteln können, und zwar über alle psychologischen Kenntnisse hinaus, die wir uns anlesen können, von denen wir manchmal Hilfe gebrauchen, Gebrauch machen können davon, sofern sie dem biblischen Menschen- und Weltbild entsprechen, sofern da kein Widerspruch ist. Dann können wir ja auch von den Erkenntnissen der Psychologie durchaus Gebrauch machen. Also wenn wir dann zum Beispiel so in einem Buch lesen über die Unterschiede von Mann und Frau, das ist ja immer so eine spannende Sache. Nicht? Also ich lese gerne mal solche Bücher, ab und zu habe ich dann auch mal mit meiner Frau gesprochen und gesagt, ist das wirklich so, dass du als Frau so denkst und empfindest? Und dann hat sie mir bei vielen Sachen gesagt, ja, das ist so. Und tatsächlich werdet ihr das, wo ihr verheiratet seid, ja auch gemerkt haben, Männer und Frauen sind unterschiedliche Menschen. Nicht? Also ein Buch, was ich da gelesen habe, das war so ein Bestseller, gar kein christlicher, aber nicht desto trotz durchaus gut, der hieß, die Männer sind vom Mars und die Frauen von der Venus. Ich weiß nicht, ob das einer von euch auch gelesen hat. Ich fand das eigentlich gut, das Buch. Einfach mal so zum Verständnis, wie Männer und Frauen anders denken. Und bei vielen Sachen habe ich gemerkt, tatsächlich habe ich mich da wiedergefunden, ja, so reagiere ich auch. Und da habe ich gemerkt, aha, deshalb versteht meine Frau mich manchmal nicht. Bei manchen Sachen zum Beispiel, ne? Also was weiß ich. Und da denke ich, mache ich nun was ganz besonders Nettes für sie, so eine ganz große Aufgabe. Was weiß ich, da ist nun, was ist denn das? Der Computer ist kaputt und jetzt repariere ich den und investiere da viele Stunden und jetzt denke ich, jetzt ist sie zufrieden für die ganze nächste Woche. Und dann ist das gar nicht so. Das gibt bei ihr dann bloß einen Punkt, sozusagen, nicht? Und wenn ich dann aber morgens nett und lieb bin und da mal den Tisch abräume, obwohl das viel weniger Zeit braucht, nur 2 Minuten, gibt es auch einen Punkt. Also gar nicht so äquivalent, wie ich das vorstellen würde. Ich würde sagen, hier zeitmäßig so viel, so, da zeitmäßig so viel, aber das ist bei Frauen nicht immer so. Oder wenn meine Frau mir dann Schwierigkeiten erzählt. Also zu Hause, die Kinder waren mal wieder böse und das sind sie manchmal bei uns. Und dann erzählt sie mir das abends. Normalerweise höre ich dann schon zu und innerlich denke ich schon an die Ratschläge, die ich ihr geben kann. Also jetzt musst du das tun, jetzt musst du das tun. Und hier musst du ein bisschen strenger sein mit ihnen und das darfst du ja nicht durchgehen lassen und so. Und hinterher ist meine Frau frustriert und ich bin frustriert, dass sie gar nicht so froh ist, obwohl ich ihr noch gute Tipps gebe dafür. Und manche solcher Sachen sind mir erst aufgefallen, als ich dann in solchen Büchern gelesen habe, oh, da Frauen empfinden und denken manchmal etwas anders, als ich als Mann das tue. Wir haben heute Abend ja auch einen Spezialkurs Eheseelsorge oder so etwas, aber solche Sachen können natürlich eine Hilfe sein, weil die sind rein auf solch einer wissensmäßigen, psychologischen Ebene. Das hat erstmal nicht mit mehr oder weniger geistlich zu tun. Männer sind nicht geistlicher, weil sie eher die Problemlöser sind und Frauen sind nicht unbedingt geistlicher, weil sie da eher so diese zwischenmenschlichen Sachen im Auge haben. Das ist einfach ein Unterschied, den wir haben, den wir kennenlernen müssen. Also diese Sachen im Kopf zu haben, das ist gut. Aber immer spielt dabei eben auch, und das ist ja der Hauptinhalt der Seelsorge, spielen geistliche Sachen eine Rolle. Und die müssen wir im Blick haben und dafür müssen wir zuerst einmal von Jesus Hilfe erwarten. Ich möchte da 2 Verse vorlesen, und zwar zuerst einmal im Matthäus 9, Vers 29. Matthäus 9, Vers 29. Und zwar geht es da um eine Heilung. 9, Vers 29, da lesen wir nämlich, da rührte er ihre Augen an und sprach, euch geschehe nach eurem Glauben. Das sind 2 Blinde, die da geheilt werden von Jesus. Wichtig ist hier erstmal, sie werden geheilt aufgrund ihres Glaubens. Jesus fragt sie sogar noch einen Vers vorher, glaubt ihr, dass ich euch solches tun kann? Da sprachen sie zu ihm, ja, Herr. Manchmal, da fragt er sogar noch den Kranken erst noch, was soll ich dir tun? Und erst wenn der sagt, ja, ich will geheilt werden, und dann heilt Jesus auch. Und in den meisten Fällen ist das so. Das heißt, erst da, wo ich bereit bin, meine Niederlage einzugestehen, erst wo ich bereit bin, von Jesus diese Hilfe zu erwarten, sie von ihm zu wollen, da greift er in den meisten Fällen ein. Manchmal in großer Gnade auch so, aber das heißt, auch in der Seelsorge ist es wichtig, einen Menschen dahin zu führen, dass er erst einmal sich selbst eingesteht, da ist ein Problem, sich selbst eingesteht, alleine schaffe ich das nicht, und sich selbst eingesteht, Jesus kann mir helfen. Wir finden eine andere Stelle im Matthäus Evangelium, ein paar Kapitel weiter, nämlich Kapitel 13, Vers 58. Da haben wir auch noch was, nämlich zu derselben Aussage. Da steht nämlich, und er tat da selbst nicht viele Zeichen um ihres Unglaubens willen. Ja, nämlich in seinem Vaterland, da steht ja vorher, und sie ärgerten sich an ihm, Jesus aber sprach zu ihnen, ein Prophet gilt nirgend weniger als in seinem Vaterland und seinem Hause. Da wird dann begründet, warum Jesus in Nazareth wenig Wunder getan hat. Warum? Die Leute haben von ihm gar nichts erwartet. Das heißt, sie wollten die Sachen selbst lösen. Sie haben nicht erwartet, dass er ihnen helfen könnte. Und hier merken wir das umgekehrt, da wo jemand nicht sein Vertrauen auf Jesus setzt, da handelt Gott in den meisten Fällen auch nicht. Da handelt Jesus auch in den meisten Fällen nicht. Wie gesagt, es gibt natürlich immer Ausnahmen dabei, aber im Normalfall ist es so. Das heißt ja nicht, dass ich gesund werde durch meinen Glauben. Das wäre ja eine magische Vorstellung. Also sagen, jetzt muss ich nur stark genug mir das einbilden und glauben und dann werde ich gesund. Körperlich oder psychisch. Nein, das gilt hierbei nicht. Sondern das, was hier gilt, ist, Glauben heißt Vertrauen. Also in dem Moment, wo ich mich an Jesus wende, ist das schon der Akt des Glaubens. Also der Glaube ist nicht die Einbildung, jetzt bin ich gesund. Sondern der Glaube ist, Herr Jesus, ich komme allein nicht weiter, hilf mir. Das ist Glauben. Und das ist damit gemeint. Und mehr haben diese Leute auch nicht getan. Denn da ist nicht die Menge des Glaubens, die da gemessen wird. Da ist selbst der, der zu Jesus kommt und sagt, Herr, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Selbst den heilt Jesus. Das ist dann nicht das Problem, sondern einfach das zu Jesus kommen, das ist das Entscheidende, was dabei eine große Rolle spielt. Seelsorge richtet sich in erster Linie an drei verschiedene Ebenen, könnten wir sagen, der Seele oder unseres Seins. Und die erste Ebene, an die sich das richtet, das ist der Verstand. Also manchmal ist Seelsorge, dass wir Leuten verstandesmäßige Argumente geben, Hilfen geben, um mit seelischen, innerlichen Problemen fertig zu werden. Was weiß ich, da hat vielleicht jemand das Sakrileg gelesen und hat dann nicht mein Buch dazu gelesen, nicht, was ihr ja auch kaufen könnt, nicht, und so, was ich euch sehr empfehlen würde, wo dann drin steht, warum das mit dem Sakrileg nicht so stimmt, aber der hat das jetzt nicht gelesen. Und ich habe solche Leute getroffen in Gemeinden und die haben mir dann gesagt, ja, das könnte doch sein, dass wirklich die Evangelien erst viel später geschrieben worden sind und tatsächlich, die wurden doch da erst unter Konstantin dem Großen zusammengestellt. Ja, und dann kann das doch gar nicht so wahr sein, was da von Jesus steht, überzeugte Christen. Also ich rede jetzt nicht von irgendwelchen Ungläubigen, sondern Leute, die sich als Christen verstehen. Da kommt der Zweifel auf. Und diesen Leuten helfe ich nicht, indem ich sie einfach umarme und sage, ach du armer Kerl, komm, lass uns zusammen beten. Das ist auch gut, meine Beten ist immer gut. Aber diesen Leuten helfe ich in erster Linie, indem ich ihnen rationale Argumente nenne. Und das tut Jesus an manchen Stellen auch. Also ich denke da zum Beispiel, wo er dem Thomas begegnet. Wir haben das im Johannesevangelium. Johannesevangelium 20, Vers 27. Johannes 20, Vers 27. Ihr wisst ja, der ungläubige Thomas, der sagt, ich glaube nicht, dass Jesus auferstanden ist, und zwar rein rational. Das heißt, habe ich nicht gesehen, das kann gar nicht sein, dass jemand, der tot ist, aufersteht, vollkommen unmöglich. Und Jesus gibt ihm hier sozusagen auch eine seelsorgerliche Antwort darauf. Und das finden wir in Johannes 20, Vers 27. Danach spricht er, Jesus, zu Thomas, reich deine Hände her und siehe meine Hände und reich deine Hand her und lege sie in meine Seite und sei nicht ungläubig, sondern sei gläubig. Hier haben wir eine typische logische Antwort, die gegeben wird. Und Jesus macht das an einigen Stellen auch, bei den Pharisäern. Dann fragt er sie zum Beispiel, ja, wie steht es geschrieben im Alten Testament? Oder als zum Beispiel der Johannes der Täufer im Gefängnis sitzt. Und dann im Zweifel darüber, ist Jesus jetzt wirklich der Richtige? Er weiß, dass er wahrscheinlich bald sterben muss dort im Gefängnis. Und dann schickt er nochmal seine Jünger aus und lässt Jesus fragen. Und Jesus sagt nicht einfach nur, ich bete für dich, dir wird es schon wieder klar werden. Sondern dann sagt er rein logisch, beobachtet, was hier um mich herum geschieht. Und ist das im Alten Testament vorhergesagt für den Messias? Ja. Also jetzt hast du das logische Argument, was dich überzeugt in deinem intellektuellen geistlichen Problem.
Also das heißt, hier macht der Intellekt das seelische, das geistliche Problem. Und dann müssen wir die Antwort intellektuell geben. Das heißt, die fordert uns heraus, über bestimmte Fragen intensiv nachzudenken, weil da ist das eigentliche Problem des Menschen. Und diese intellektuellen Probleme können uns auch seelische, geistliche Probleme machen. Können uns in Depression, in Zweifel, in Unsicherheit hineinbringen. Und dann müssen wir auf dieser intellektuellen Ebene antworten. Das ist auch Seelsorge. Also Seelsorge ist nicht nur das Bemuttern oder so, sondern Seelsorge ist auch dieses Gründe nennen für den Glauben oder Gründe gegen das nennen, was ich jetzt an Zweifel habe in meinem Leben. Das zweite ist, dass sich Jesus seelsorgerlich an das Verhalten des Menschen wendet. Manchmal geht es nicht nur darum, Mitgefühl zu zeigen. Heute nennt man das ja meistens Empathie. Das ist das Fachwort dafür. Das ist ja eine Grundvoraussetzung für Seelsorge. Der andere ist mir wichtig. Ich fühle mich in den anderen hinein. Allerdings, bei vielen geht dieses Hineinfühlen so weit, dass sie dann sagen, dieser arme Kerl, also nee, das, was der macht, das ist schon in Ordnung. Also ich erlebe das zum Beispiel häufig dann, wo ich mit Leuten spreche, die Eheprobleme haben. Und dann sagen sie sich, ja, jetzt wollen wir uns scheiden lassen. Und dann können die tatsächlich ganz schlimme Sachen vorbringen, was der andere jeweils getan hat. Und manchmal sind die wirklich schlimm. Und da würde ich als auch menschlich sagen, einfach so von der Empathie, vom Mitgefühl her, wenn ich das jetzt mir anhöre und ich wirklich denke, dieser arme Kerl oder diese arme Frau, da würde ich sagen, also ja, in deiner Situation, da muss man sich tatsächlich trennen. Das geht gar nicht anders. Und das ist jetzt einfach das vom Mitgefühl her. Nur dürfen wir als christliche Seelsorger, und die seid ihr ja alle, nicht dabei stehen bleiben. Denn es ist die Frage, worauf gründet sich denn die Autorität unserer Seelsorge? Nicht auf dem Mitgefühl. Das wäre dann, was man Situationsethik nennt. Also aus der Situation heraus empfinde ich jetzt so oder so und gebe den oder den Ratschlag. Und da gibt es schon manche Ratschläge, die würde ich sagen, okay, in dem Moment trenn dich. Da kommt eine Frau, die sagt, mein Mann, der ist untreu gewesen, der hat Ehebruch gemacht, der hat mich geschlagen oder so. Klar, menschlich würde ich jetzt auch erstmal sagen, trenn dich von dem. Manchmal kann es ja sogar für eine gewisse Zeit lang richtig sein. Aber auf Dauer gibt die Bibel eben keine Legitimität dafür, so einen Ratschlag zu geben. Und das heißt, als christlicher Seelsorger kann ich schlecht den Ratschlag geben, tu das auf Dauer. Denn dann fehlt mir der biblische Hintergrund. Und wenn ich hier jetzt nur nach meinem Gefühl gehe, was ja berechtigt ist, das ist ja wirklich eine schlimme Situation, dann müsste ich das an einer anderen Stelle wahrscheinlich genauso tun. Und jetzt können wir das in jedem ethischen Bereich machen, in jedem Bereich, der seelische Probleme macht, wo wir sagen können, ja, hier verstehe ich das wirklich. Meinetwegen, da habe ich eine Mutter, die hat schon viele Kinder und jetzt ist ein neues unterwegs und dann wird gesagt, also hier mit Gentest alles schon festgestellt, das Kind wird schwer behindert. Ja, das ist natürlich eine schwierige Situation für die Mutter. Aber kann ich jetzt einfach aus dem Mitgefühl, weil ich sage, naja, die 5, 6 Kinder, die sie schon hat, die brauchen sie doch. Und wenn jetzt das behinderte Kind kommt, dann haben die Kinder keine Aufmerksamkeit mehr. Und diese arme Frau, die leidet sowieso schon so darunter und die wollte ja sowieso auch gar kein Kind mehr. Also sagen wir, okay, in deinem Fall, treib ab. Geht das? Kann ich das tun als Christ oder nicht? Und hier ist die Frage eben, gehe ich in erster Linie von meinem Gefühl aus oder gehe ich in erster Linie aus von dieser Normativen, von dem, was Gott sagt, auch wenn das manchmal hart klingt. Ich muss natürlich versuchen, es in die Situation des Menschen hinein zu sagen, dass er es akzeptieren kann, ihm Hilfen geben dafür, dass er damit umgehen kann. Aber ich darf nicht daran rumdeuteln, ich darf das nicht verfälschen, weil wie gesagt, sonst bin ich mein eigener Ratgeber, aber dann bin ich nicht mehr als christlicher Ratgeber, nicht mehr als christlicher Seelsorger aktiv. Nun, da wo Lebensveränderung gefordert wird und manchmal selbst wo sie hart ist, das finden wir zum Beispiel in Johannes 7, Vers 17. Johannes 7, Vers 17, da ist auch eine Frau, die Probleme hat. Das ist nämlich die die Ehebrecherin, wenn ich das hier richtig im Kopf habe, 7,17. Nein, das ist genau, ich hatte die Ehebrecherin auch im Kopf. Der Ehebrecherin sagt er dann ja, gehe hin und sündige hinfort nicht mehr. Also hier ist ja auch seelsorgerlich für sie ein Tipp. Nicht? Also sie hat seelsorgerliche Probleme mit ihrem Mann, beziehungsweise mit dem Mann, der eigentlich gar nicht ihr Mann ist. Und hier ist nicht einfach, ja, dir geht so schlimm und die anderen Männer waren alle so böse zu dir, also such dir einen neuen. Sondern hier, jetzt sündige nicht mehr. Seelsorgerlicher Ratschlag. Sünden sind vergeben, also das ist der erste Schritt. Egal wie schlimm unsere Sünde ist, wir können immer zu Jesus kommen und um Vergebung bitten. Und das gilt eben auch für den Ehebruch. Also Ehebruch ist keine Sünde, die nicht vergebbar ist. Müssen wir auch sehen, deutlich. Und wenn sie vergeben ist, dann ist sie vergeben vor Gott. Das müssen wir auch im Auge haben. Aber dann kommt die Folge daraus, jetzt handel aber anders. Jetzt verändere dein Handeln. Und das haben wir eben auch in 7 Vers 17, da steht nämlich, so jemand den Willen, des Willen tut, der wird inne werden, ob diese Lehre von Gott sei oder ob ich von mir selbst rede. Also hier werden Menschen aufgefordert, wenn du unsicher bist, ist das von Gott oder nicht, handle so. Also auch hier wird die Ethik angesprochen. Handle, Handlungsanweisungen. Und die finden wir auch im Neuen Testament. Die meisten Briefe des Paulus sind ja auch seelsorgerliche Briefe, weil es Probleme in den Gemeinden gab. Gibt er ihnen Tipps, wie sie leben sollen. Und da sind sehr viele Anweisungen. Mach das so, tu das nicht. Also Grenzen gesetzt. Und das gehört auch dazu. Also das Erste, was angesprochen wird, ist der Verstand. Das Zweite, was hier angesprochen wird, ist stärker, könnten wir sagen, der Wille, beziehungsweise das Verhalten. Also auch in der Seelsorge müssen wir versuchen, auf das Verhalten der Menschen Einfluss zu nehmen, neben dem Denken und ihnen da Hilfen zu geben, auch Hilfestellung, wie sie das praktisch machen können. Was weiß ich, da ist jemand Alkoholiker. Klar, dann kommt jetzt das, er muss verstandesmäßig erstmal einsehen, der Alkoholkonsum ist falsch. Das erkennen viele Alkoholiker sogar ein. Und dann kommt das nächste Problem. Jetzt musst du aber auch dein Verhalten ändern. Wir können nicht einfach ein Auge zudrücken. Okay, der eine raucht, der andere nimmt Drogen, der nächste, der hat seine Internetsucht. Okay, du kannst halt Alkoholiker bleiben. Das geht ja nicht. Sondern steht ja ganz deutlich in der Bibel, dass Fressen und Saufen eine Sünde ist. Also so deutlich übersetzt tut er das ja. Die von Gott nicht akzeptiert wird. Das sollen wir nicht tun, sondern sollen wir uns davon fernhalten. Und deshalb muss da Veränderung sein. Jetzt müssen wir demjenigen natürlich auch praktische Tipps geben, wie er davon losgehen kann. Nur die Aufforderung allein genügt nicht. Zum Beispiel den Tipp, meinetwegen, da wo du sonst immer in die Kneipe gehst, auf deinem Nachhauseweg von der Arbeit, mach einen großen Bogen. Fahr lieber 5 Kilometer Umweg, damit du nicht an der Kneipe vorbeikommst und der Geruch des Biers dir in die Nase steigt und du das siehst und dann kannst du gar nicht mehr. Weich dem aus, zum Beispiel. Oder gebe jeden Tag oder jede Woche Rechenschaft einem anderen Bruder. Hast du getrunken, hast du nicht getrunken oder so. Oder mach erst einmal eine Therapie, wo dir hilft, jetzt da von deinen Freunden, mit denen du immer trinkst, Abstand zu bekommen. Das wären jetzt praktische Hilfen. Das Ziel steht aber fest durch das, was in der Bibel ist als Ethik, nämlich das Verhalten muss verändert werden. Also erstes Denken, das Verhalten und manchmal ist es auch das Gefühl. Denn in der Seelsorge ist es so, manchmal sind wir einfach gefühlsmäßig niedergeschlagen, kaputt, entmutigt. Hatten wir ja gestern mit der Depression. Und dann finden wir in der Bibel die Aufforderung, ändere dein Gefühl. Das klingt für uns ja ganz komisch, weil wir den Eindruck haben, das Gefühl ist doch einfach so da, das ist doch unveränderlich. Aber die Bibel sagt uns, nein, auch das Gefühl ist nicht unveränderlich. Wir können, wenn wir Gott darum bitten, zu sagen, bitte verändere das Gefühl und ich will auch das verändern, können wir auch unser Gefühl verändern. Manche Probleme, in denen wir seelsorgerlich sind, sind nämlich auf der Gefühlsebene. Das haben wir zum Beispiel in Philipper 4. Philipper 4, ab Vers 4, können wir auch gerade noch mal lesen. Philipper 4, ab Vers 4, da steht nämlich, freut euch in dem Herrn alle Wege und abermals sage ich, freut euch. Das ist ja einer der Briefe, die an eine Gemeinde gerichtet sind, die nicht nur Grund zum Freuen haben. Und dann sagt er ihnen jetzt nicht einer, ihr armen Kerle, ihr armen Tröpfe, euch geht es ja so schlimm und ich weine auch mit euch. Manchmal braucht es das auch. Aber hier sagt er, freut euch. Und zwar ist das hier ja eine Freude, die kommt nicht, was ich vorhin gesagt habe, durch das Einreden. Nämlich mir immer sage, ich freue mich, ich freue mich, ich freue mich, übe ich dann vor dem Spiegel noch nicht zu grinsen und so. Das ist das ja nicht, sondern das ist, ich wende mich an Jesus und sage, ich will Freude haben, ich will, dass diese Traurigkeit aus meinem Leben verschwindet, hilf du mir dabei. Und wenn dann die traurigen Gedanken kommen, zu sagen, ich will nicht, sondern Herr Jesus, du bist da, helf mir dabei. Das ist diese Freude, die dann da ist, selbst wo Paulus und Barnabas im Gefängnis sind. Bei dem Kerkermeister, das ist ja auch in Philippi. Und dann singen die plötzlich mitten in der Nacht Loblieder zu Gott, obwohl sie gar keinen Grund dazu haben. Und das ist dieses Umschalten, dieses innerliche Umschalten des Gefühls. Das Gefühl, was niederdrücken will, sagen, nein, das mache ich nicht weiter. Und auch das gehört zur Seelsorge dazu. Die nächsten Verse sagen dann ja, eure Lindigkeit, lasst es kund sein allen Menschen. Der Herr ist nah, sorget nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten und Gebet in Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus. Auch hier Anleitung zur Seelsorge, nämlich das Bitten zu Gott. Alle Zeit zu Gott bitten, mit all den Dinge, die uns Probleme machen, auch mit den gefühlsmäßigen. Gott darum bitten, dass er unser Gefühl verändert und dann selbst immer wieder auch den Willen zu haben, sagen, ich will nicht so viel empfinden, ich will das jetzt nicht fühlen. Herr Jesus, verändere du das. Und es geht ja nicht darum, dass wir das selbst tun, sondern dass wir einfach diese Machtlosigkeit Gott gegenüber zum Ausdruck bringen.
Nun, wir wollen da also jemanden zurechtbringen dabei. Ich möchte, ja, vielleicht muss ich jetzt auch noch nachtragen, häufig sind ja seelsorgerliche Probleme auch zwischenmenschliche. Und bei zwischenmenschlichen, hier nur ein kleiner Tipp, den ihr wahrscheinlich schon alle kennt, aber wenn ihr mit zwischenmenschlichen Problemen zu tun habt, hört euch immer beide Seiten an. Ja, ich meine, das ist so eine Grundlage, muss man, glaube ich, in der Seelsorge grundsätzlich lernen. Wenn einer jetzt, ein Jugendlicher kommt zu euch und sagt, wie schlimm die Eltern sind, oder die Eltern kommen und sagen, wie schlimm die Jugendlichen sind, oder der Ehemann sagt, wie schlimm seine Frau ist, oder die Ehefrau sagt, wie schlimm ihr Mann ist, ihr könnt immer davon ausgehen, das ist nur ein Teil der Wahrheit. Und zwar ist das immer so. Also glaubt mir, selbst wenn der ist noch so sehr euer Freund oder eure Freundin, das ist immer nur ein Teil der Wahrheit. Und damit will ich gar nicht sagen, dass derjenige lügt, gar nicht. Aber der erzählt das eben nur aus seiner Perspektive, was anderes kann er ja auch gar nicht. Das geht ja gar nicht anders. Und das ist ein Teil der Wahrheit. Das ist wahr, hoffentlich, wenn derjenige nicht absichtlich lügt, ist das wahr, was derjenige sagt, aber es ist eben nicht das Ganze. Und deshalb in Seelsorge, gerade wo es zwischenmenschliche Probleme angeht, denkt immer daran, euch auch die Position des anderen anzuhören. Ich habe das ganz häufig erlebt. Da hat mir jemand das so plausibel und so in allen Einzelheiten ausgedrückt. Da habe ich den anderen gehört, da habe ich plötzlich gemerkt, oh, der hat aber noch ein paar Fakten ausgelassen. Da sind aber noch ein paar Sachen. Plötzlich ist das aber ein ganz anderes Bild. Und das ist ein Grundgesetz. Haltet an dem fest, auch wenn ihr noch so sehr Mitgefühl habt, auch wenn ihr noch denkt, der andere ist ja solch ein fürchterlicher Kerl, mit dem kann man ja gar nicht sprechen. Und der, mit dem ich geredet habe, der hat das schon so oft probiert. Nein, geht selbst hin und sprecht damit. Also das ist ein Grundgesetz. Und schon ja nicht, wenn ihr seelsorgerliche Sachen gehört habt, nehmt die mit und betreibt dann üble Nachrede und verbreitet solche Dinge. Das ist sowieso bei Seelsorge ja ganz out. Nicht? Das soll man ja gar nicht tun. Seelsorge soll dem anderen helfen und soll nicht dazu dienen, sich eben aufzubauen hier an den negativen Sachen, die man über andere hört. Das ist ja sowieso nicht. Nun, ich möchte hier zum Abschluss noch ein konkretes Beispiel, ein Detail sozusagen etwas besprechen. Und zwar, das ist die Seelsorge mit Leuten, die mit okkulten Sachen zu tun haben oder mit Besessenheit zu tun haben. Und zwar möchte ich das erwähnen, weil ich glaube, dass das in vielen Gemeinden etwas aus dem Blick verloren worden ist. Und das ist jetzt natürlich nur ein Detail. Wir könnten jetzt darüber sprechen, Seelsorge in Suchtfällen, Seelsorge bei Suizidproblemen, Seelsorge bei Ehepaaren, Seelsorge in der Erziehung. Es gibt natürlich jetzt viele Bereiche von Seelsorge, über die wir im Detail sprechen könnten. Ich möchte nur eines herausgreifen, weil wir an dem Abend auch gar nicht alles besprechen können und möchte deshalb kurz auf diese Frage mit dem Okkultismus eingehen. Also jetzt versuchen wir mal das anzuwenden, was ich vorhin gesagt habe. Zuerst müssen wir sehen, Okkultismus, wie ist das Weltbild der Bibel dahinter? Das Weltbild der Bibel sagt uns, es gibt okkulte Belastungen, es gibt okkulten Einfluss, es gibt Besessenheit. Da sind wir schon in einem vollkommenen Gegensatz zur klassischen Psychiatrie und Psychologie. Wenn ihr in irgendeine psychiatrische Klinik kommt, dann kann es sogar schon sein, wenn ihr sagt, ich rede regelmäßig mit Gott und ich höre Gott und er antwortet mir, dann könnt ihr schon wegen religiöser Psychose behandelt werden. Aber wenn ihr dann sogar noch sagt, da ist jemand besessen, also dann ist sowieso ganz vorbei, dann hast du da wirklich große psychiatrische Probleme. Warum? Weil ja die normale Medizin davon ausgeht, dass es natürlich Gott in dem Sinne nicht gibt. Du kannst zwar an ihn glauben, ist okay, wenn es dir hilft, ja, aber so richtig eingreifen gibt es ihn natürlich nicht, nach Auffassung der gängigen psychologischen Modelle, und den Teufel natürlich schon gar nicht. Sondern der Teufel, das ist höchstens eine krankhafte Erfindung, das ist vielleicht ein Teil des Unterbewusstseins, das ist ein Teil der Gesellschaft oder sonst irgendwas, aber das ist ja nicht eine reale Person, das ist keine Kraft, die Menschen besetzen kann, sondern dann sind Leute krank. Und wenn beispielsweise, wie in biblischen Fällen, da gibt es ja manche, die reden mit einer anderen Stimme plötzlich, nicht? Und die würden heute behandelt werden unter dem Titel Multiple Persönlichkeit oder unter dem Titel Schizophrenie. Und es gibt auch Leute, die sind tatsächlich schizophren, die sind nicht besessen und die reden mit anderen Stimmen oder die denken, sie sind verschiedene Persönlichkeiten. Also es gibt es als psychische Erkrankung. Aber es gibt es eben auch als Form der Besessenheit, so wie wir das im Neuen Testament lesen. Und ihr wollt ja Jesus wohl nicht unterstellen, dass er halt noch nicht so klug war wie der heutige Psychiater und deshalb hat er sich geirrt, nicht? Der hat halt einen Schizophren behandelt, hat gesagt, fahre aus und da war gar nichts zum Ausfahren. Ja, dann müssen wir auch sagen, wieso kommt es denn, als die Schweine dann plötzlich alle ins Wasser springen, zum Beispiel bei dem Gerasena? Ich meine, wenn der wirklich nur schizophren war, warum reagieren die Schweine plötzlich so? Und warum ist der plötzlich wieder ganz gesund, nur mit einem Wort? Wenn Jesus sogar eine falsche Diagnose gestellt hat und eine falsche Behandlung, warum ist er dann gesund? Und hier müssen wir natürlich sagen, Jesus als Sohn Gottes, der hat das gesehen, der hat das gewusst und die Bibel sagt uns, es ist eine Realität. Okkulte Kräfte sind Realität auch in unserer Gesellschaft. Und umso mehr die Menschen gottlos werden, und mit gottlos meine ich nicht böse, sondern meine ich einfach gottlos, also sie sind gottlos, sie sind ohne Gott.
Umso mehr sie das werden, umso stärker greift der Einfluss des Okkulten um sich. Und wir haben gerade momentan eine richtige Modewelle von Okkultismus. Und der fängt an, dass schon kleine Kinder dahin erzogen werden, sich gegenüber okkulten, übernatürlichen Kräften zu öffnen. Das fängt damit an, dass sie beispielsweise die Kassetten von Bibi Blocksberg hören. Nicht? Also Benjamin Blümchen, Bibi Blocksberg und selbst unsere Kinder, die hatten das mal geschenkt bekommen, so eine Kassette, also hatten früher immer Benjamin Blümchen gehört, als sie klein waren und dann mal mit Bibi Blocksberg. Und dann hatte ich ihnen gesagt, ja, also ich finde das eigentlich nicht so gut hier mit der Hexe und so. Und dann sagen sie, Papa, das ist so alles gar nicht schlimm, diese Hexe ist lieb, die hilft den Menschen nur. Und das ist das Erste, was die Kinder lernen. Okkultismus ist nicht böse, Zauberei ist sogar gut. Und wenn sie ein bisschen älter werden, lesen sie in der Schule Harry Potter. Und das ist ja auch nicht so schlimm. Also wenn man Harry Potter liest, wird man nicht gleich besessen. Die Angst müssen wir nicht haben. Aber das Weltbild wird weiter geprägt. Nämlich das Weltbild, Zauberei tun die Bösen für das Böse, das ist die schwarze Magie. Und Zauberei, genau dasselbe, tun die Guten für gutes Ziel. Nämlich Harry Potter und seine Freunde. Und dann ist es für was Gutes. Also Zauberei ist nicht generell schlecht. Ja, und dann hängt man vielleicht noch einen Traumfinger auf oder man geht mal, wenn man eine Warze hat, zu jemandem, der das besprechen lässt, nicht irgendwelche Sprüche murmelt und das können sogar Bibelsprüche sein darüber und plötzlich zack, die Warze geht weg und dann, ach, das ist ja alles super, vielleicht legt man auch mal Karten oder so zum Spaß mit einigen Jugendlichen in der Schule oder einem Geburtstag, da macht man mal Tische rücken, um mal zu sehen, wie das funktioniert oder irgendwelche solche anderen Sachen. Gibt es ja massenhaft an Angeboten heute. Und es gibt fast keine Jugendzeitschrift hier, wo das nicht irgendwann mal vorkommt. Also selbst bei Mickey Mouse, die ja nun wirklich nicht hier irgendwie radikal ist, nicht? Aber selbst da kommt es regelmäßig vor, dass irgendwie, da wird mal gependelt, wenn Mickey Mouse ein Versteck finden muss von irgendeinem Verbrecher oder dann wird ein Wahrsager gerufen. In Romanen ist das allgegenwärtig, in Spielfilmen sowieso, in der Fantasy-Welt auch, in dem bekanntesten Internetspiel, was ich gestern hier schon genannt habe, weltweit am weitesten verbreitet, in das World of Warcraft, da ist das ja Hauptinhalt, dass gezaubert wird, Magie betrieben wird. Also in unserer Umwelt finden wir das massenhaft. Und das mögen die Menschen. Warum? Weil sie eine Sehnsucht nach dem Übernatürlichen haben. In diesem großen Bereich der alternativen Heilmethoden, da empfehle ich euch dann mein neu herausgekommenes Buch, was sich da noch näher mit beschäftigt. Ja, könnt ihr noch mehr darüber nachlesen. Aber gerade diese alternativen Heilmethoden ist ein großer Teil, der sich öffnet gegenüber okkulten Dingen. Warum? Weil da Kräfte, übernatürliche Kräfte angezapft werden, die durch mich hindurchfließen oder die durch bestimmte Medikamente hindurchfließen, wo auch die Leute selbst, die es praktizieren, nicht sagen, dass da ein rationaler, materieller Hintergrund ist, sondern dass es ein religiöser Hintergrund ist, der mich heilt. Und zwar ein von Gott losgelöster religiöser Hintergrund. Und tatsächlich geschehen dort die Heilungen. Und zwar nicht auf materieller Ebene, nicht weil da irgendwelche chemischen oder biologischen Stoffe sind, die wirksam sind, sondern aufgrund übernatürlicher Kräfte. Und jetzt müssen wir die Frage stellen, sind diese übernatürlichen Kräfte von Gott oder nicht? Und das können wir häufig aus dem Kontext erschließen. Nämlich, woher kommen die Leute, aus welcher Kraft tun sie das, woher wollen sie das, woher entstammt die Methode? Und da merken wir, dass viele, viele dieser Methoden haben okkulten Hintergrund. Und ich habe einige Leute in den letzten Jahren kennengelernt, die so langsam hineingekommen sind. Vieles sind so wie Einstiegsdrogen. Sowas wie Harry Potter würde ich eher als Einstiegsdroge bezeichnen. Genauso wie Mandalas ausmalen, auch so eine Einstiegsdroge. Man lernt das kennen und man ist deshalb nicht besessen. Aber man wird plötzlich offen gegenüber diesen Dingen. So schlimm ist das doch gar nicht. Ich habe das doch auch gemacht. Mein Lehrer hat mir das doch auch gesagt. Ich habe das doch im Fernsehen gesehen. Und mein Freund hat das auch ausprobiert. Und dem hat das sogar geholfen. Also mache ich das doch auch. Und meistens passiert ja erstmal gar nichts. Mit der Zeit setzt dann erst ein geistliches Problem ein. Du merkst, deine Beziehung zu Gott wird träger dabei. Ich habe Leute kennengelernt, die haben plötzlich okkulte Phänomene in ihrer Umgebung erlebt. Leute, die nicht gläubig waren, bis dahin, dass sie direkt eine Besessenheit erlebt haben. Da erinnert es mich an eine Frau, nicht weit entfernt von hier, Bad Oeynhausen, die hat mit solchen Sachen angefangen, intensiv, dann über viele Jahre, solche alternativen Heilmethoden und Meditationen und sowas betrieben, einfach weil sie offen dafür war, esoterisch offen, und plötzlich hat sie gemerkt, sie ist unfrei, sie hat Angstzustände bekommen, sie hat plötzlich in der Nacht Visionen gehabt, es waren Schatten in ihrer Wohnung, die aufgetaucht sind, und zwar regelmäßig. Ihr kleines Kind, sie war alleinerziehend, ist es bis heute noch, fing immer in der Nacht an, zum selben Zeitpunkt aufzuwachen, zu schreien, dann fragt ihn, was ist, und nichts war feststellbar. Dann ruft sie eben einen Schamanen, der soll dann durch Sprüche die ganzen Geister vertreiben. Und nachdem der gekommen ist, ist es nur noch schlimmer als vorher. Und frei geworden ist diese Frau erst durch gemeinsames Gebet, in dem sie ihr Leben Jesus Christus gegeben hat und dann mit einem Schlag diese ganzen Phänomene vorbei gewesen waren. Wo wir merken, hier ist es nicht eine psychiatrische Erkrankung, hier ist es nicht Einbildung, sondern hier sind es reale übernatürliche Kräfte. Nur ein Beispiel, ich könnte euch von zahlreichen anderen Beispielen erzählen, von Menschen, mit denen ich zu tun gehabt habe, die solche Dinge erlebt haben, wo so etwas passiert ist. Und hier müssen wir sehen, hier sind wir alle herausgefordert, und zwar wir alle als Christen herausgefordert, diesen Menschen zu helfen, weil jemand anders kann ihnen nicht helfen. Und jetzt möchte ich noch präzisieren, wir können ihnen eigentlich auch nicht helfen, aber wir können sie auf die Macht Jesu hinweisen. Und Jesus, beziehungsweise Gott, kann sie frei machen davon. Denn der Teufel und seine Dämonen haben nicht Angst vor mir oder vor dir. Wir sind normale Menschen, sondern sie haben Angst vor Gott. So wie wir das in der Bibel lesen. Haben wir ja verschiedene Beispiele davor, wo dann Jesus besessene Menschen begegnet und dann plötzlich fallen die zu Boden und sagen, Herr, weich von uns, quäle uns nicht und so. Weil die merken das natürlich sofort, aber nicht vor uns. Und das müssen wir auch bewusst sein, wenn wir auftreten wie die Self-Made Man, also jetzt spiele ich mal ein bisschen rum, befehle mal den Dämonen, diskutiere mal ein bisschen mit denen, dann solltest du sehr aufpassen, denn auch Christen können unter einem gewissen Einfluss dieser Dämonen kommen, nicht besessen werden als Christen, weil sie ja von Gott innerlich erfüllt sind, aber sie können unter Einfluss dieser dämonischen Kräfte kommen und das ist auch nicht ungefährlich. Deshalb sollten wir das bewusst ernsthaft tun. Ich würde euch auch empfehlen, macht das möglichst nicht alleine, wenn ihr mit Menschen zu tun habt, sondern kommt zu mehreren zusammen. Betet. Manchmal braucht es auch, wie Jesus sagt, ja, beten und fasten dabei. Also auch eine längere Zeit. Ich habe das erlebt, dass auch nicht Menschen nach einmaligem Gebet, sondern das nach mehrmaligem Gebet. Und natürlich nur, wenn sie bereit waren. Du kannst niemanden bitten, dass er die Dämonen ausfahren, wenn er nicht bereit dazu ist. Wenn er sie haben will, dann bleiben sie auch darin. Auch das ist natürlich ein wichtiger Punkt. Ich muss auch aufpassen, dass ich nicht bei Leuten Dämonen diagnostiziere, wo gar keine sind. Es gibt auch Leute, die finden überall Dämonen. Und wenn du lange genug suchst, dann hat jeder einen. Also es gibt dann auch die Theorie, du musst dann nur bei deinen Vorfahren suchen. Irgendwo bei deinen Vorfahren gibt es schon einen. Also pauschal erstmal alle in der Gemeinde, kommen zu mir, wir schreiben einmal Dämonen aus. Das ist auch so, wie in der Bibel das nicht voran ist. Manchmal hat Jesus Leute einfach gesund gemacht, weil sie Aussatz gehabt haben. Die hatten keine Dämonen. Und ein anderes Mal, da waren Dämonen und die waren körperlich auch krank. Aber Jesus hat das deutlich unterschieden, weil nämlich nicht jeder Mensch hat Dämonen und nicht jede Krankheit hat mit Dämonen zu tun und nicht jedes Problem hat mit Dämonen zu tun. Also müssen wir ziemlich genau darauf achten, wo sind die? Wonach können wir das tun? Erstmal würde ich sagen, bei den meisten Fällen, da macht der Heilige Geist euch oder den Menschen das deutlich, wo eine Beziehung zu dem Okkultismus ist. Und meistens könnt ihr das biografisch auch festmachen, das heißt im Leben dieser Menschen. Wenn ich mit solchen Menschen zu tun habe, wo ich die Vermutung habe, da könnte etwas sein, erstmal frage ich sie, hast du mal mit diesen oder jenen Sachen zu tun gehabt? Wie war das da und dort? Und bei den meisten Menschen gab es eine Phase, wo sie sich dem gegenüber geöffnet haben, bei den meisten Menschen. Das ist so ein Indiz dafür. Ein anderes Indiz ist, sind da Kriterien, die wir auch im Neuen Testament haben. Wir könnten jetzt die ganzen Stellen im Neuen Testament durchgehen, wo erwähnt wird, wie Menschen reagiert haben, die besessen waren. Wir finden zum Beispiel übernatürliche Kräfte, die Menschen haben. Der Gerasener, der reißt die Ketten auseinander. Dann solch eine Morbidität, die Nähe zu Tod und Verwesung und Friedhof und all so etwas. Wiederum, der lebt dabei den Gräbern, ja. Dann häufig übernatürliche Erkenntnis, die Wahrsagemagd, die den Leuten nachläuft. Übernatürliche Erkenntnis, also Prophetien, die sich erfüllen, müssen nicht von Gott sein. Die können eben auch Zeichen dafür sein, dass ein Mensch besessen ist, wie das bei der Wahrsagemagd der Fall ist. Also da muss man ganz genau drauf achten und dann eben auch das analysieren, in welchem Kontext steht das dabei. Manchmal können körperliche Erkrankungen, wir finden zum Beispiel den, der wie Epilepsie sich niederwirft, dann ins Feuer und ins Wasser, auch das können Kriterien sein. Ich kann die jetzt nicht alle aufzählen, aber die müssen wir durchgehen, um zu sehen, gibt es da zusätzliche Hinweise, die dafür sprechen. Dazu gehört zum Beispiel auch eine gewisse Allergie gegenüber geistlichen Inhalten. Manche Leute, die das Wort Jesus, wie die Bibel oder sonst was nicht abkönnen, die irgendwie dann anfangen, da zu zittern oder zu schreien oder sonst irgendwas, auch das kann natürlich ein Hinweis sein, dass in ihnen eben ein Geist ist, der will, dass der Mensch von Jesus loskommt. Es kann auch zum Beispiel exzessive Sexualität so sein, also dass die nicht unter Kontrolle ist. Es kann so sein, Selbstmordabsichten, dass die ein Hinweis sein können, ich sage bewusst sein können, auf okkulte Hintergründe. Also, und jetzt müssen wir sehen, sind da sehr viele Dinge, die dafür sprechen. Also sehr viele dieser Kriterien, die dafür sprechen. Ist biografisch etwas feststellbar, wo ein Mensch sich diesem gegenüber geöffnet hat? Und dann müssen wir natürlich noch im Heiligen Geist prüfen, sozusagen. Also jetzt darum beten, Gott, mach mir deutlich, ist da etwas, ist da nichts. Und erst dann sollten wir mit der Person erstmal vorsichtig sprechen, zu sehen, zeigt auch der Heilige Geist dieser Person das und dann um Befreiung bitten. Wenn wir das nämlich zu frühzeitig tun, dann schaden wir einer Person mehr, als dass wir helfen. Ich habe das in mehreren Fällen erlebt, wo dann Leute sehr schnell diagnostiziert haben, du bist besessen. Weißt du was, zum Beispiel eine Frau, die Depressionen gehabt hatte, du bist besessen. Und dann eine Dämonenaustreibung gemacht haben und die Frau ging es hinterher genauso schlecht. Und jetzt ging es ihr sogar noch schlechter, weil sie nämlich jetzt noch den Eindruck hatte, ich bin nicht nur depressiv, sondern ich bin sogar noch besessen. Und trotz aller Gebete geht dieser böse Geist nicht von mir weg. Und dann schaden wir den Leuten mehr, als dass wir ihnen helfen. Also wir sollten um Befreiung beten, wenn wir uns ziemlich sicher sind, da ist auch wirklich eine Belastung, und nicht Leuten dann noch einreden, die sowieso psychisch labil sind, dass da eben eine Besessenheit ist, wenn es nicht der Fall ist. Dann schaden wir mehr, als dass wir helfen. Also auch da sollten wir deutlich darauf achten. Wenn wir das Ganze erkannt haben, dann muss hier allerdings jetzt auch, also erstmal das Weltbild, die Analyse dabei, und jetzt muss natürlich die Aktion kommen, auch die Einwilligung des Menschen, habe ich ja gesagt, jetzt das Gebet, Jesus muss diesen Menschen erfüllen. Wenn ihr nämlich jemanden habt, der nicht gläubig ist, und ihr wollt den von Dämonen befreien, hilft das erstmal wenig. Da sagt ja Jesus auch, nämlich wenn das Haus leer bleibt, sagt er das in einem Vergleich, dann kommt der Geist zurück, nimmt 7 andere, treibt es Ärger als zuvor. Wenn nämlich der Mensch nicht von Jesus erfüllt wird, dann kann zwar der Dämon vertrieben werden, aber es hilft ihm nicht. Denn es muss das Vakuum in ihm ausgefüllt werden, dieses Geistliche. Nur dann kann er wirklich frei bleiben. Und so würde ich euch auch sagen, das Wichtigste bei solch einem Menschen ist erst einmal, wenn er nicht gläubig ist, dass er bereit ist, sich Jesus zu unterwerfen, Sünde zu bekennen, sein Leben Jesus zu geben. Parallel dazu natürlich auch darum zu bitten, dass dieser Geist, der von einem Besitz ergriffen hat, verschwinden muss. Übrigens müssen wir auch manchmal unterscheiden, es gibt dann Besessenheit, also dass wirklich ein Dämon in einem Menschen wohnt. Es gibt allerdings auch mehr so etwas wie Umsessenheit, das heißt mehr okkulte Phänomene, die im Umfeld des Menschen sind, wo der noch nicht voll Besitz ergriffen hat von dem Menschen, aber wo dieser Einfluss immer stärker wird. Also gibt es auch so einen Unterschied, aber natürlich auch da sollen wir Jesus darum bitten, dass diese Leute frei werden. Ich würde euch auch nicht viel empfehlen, mit Dämonen zu diskutieren. Auch da gibt es manche Hinweise dazu von Leuten, die das tun wollen, erstmal befragen, na, wie heißt du, was machst du, woher kommst du und welche Hobbys hast du und so. Und also das sollte man nicht unbedingt tun. Das ist auch unwichtig für die ganze Sache, sondern auch bei Jesus ist es häufig so, der lässt sich in den meisten Fällen nicht auf große Diskussionen ein, die versuchen erstmal mit Jesus zu verhandeln, aber zu sagen, nein, verschwinde Dämon. Und jetzt die Frage, sollen wir dem Dämon befehlen? In manchen Fällen kann man das machen, wer dazu die Freiheit hat. Ich würde in den meisten Fällen eher empfehlen, bitte Gott darum, dass er diese Person frei macht. Und das heißt, dass es auch nicht nur in einem Gebet gibt. Ich kenne das zum Teil, dass du dann stundenlanges Gebet hast oder mehrere Tage nacheinander mit einer Person betest. Und manchmal ist es auch so, dass eine Prägung dieses Okkulten noch später bleibt. Der Mensch ist frei, aber meinetwegen, der hat zu Hause noch irgendwelche Gegenstände, die erinnern ihn daran, die wollen ihn da zurückziehen. Das sind Freunde, die versuchen, ihn wieder zurückzuziehen. Und das kann dann eine längere Phase der vollkommenen Loslösung brauchen, obwohl der innerlich schon frei ist, dass du den Menschen an die Hand nimmst und ich sage, jetzt ist alles in Ordnung, sondern ihm auch hilft, sein Leben jetzt in Ordnung zu bringen, in sein Leben aufzuräumen, loszulassen davon und neu das Vertrauen in Jesus Christus hinein zu gewinnen. Ja, das waren jetzt nur so ein paar Hinweise darauf, wo ich euch versuchen wollte zu zeigen, hier ist ein ganz besonderer Bereich, wo wir merken, weil wir auf einer anderen auf einem anderen Menschenbild, auf einem anderen Gottesbild aufbauen, reagieren wir auch total anders und müssen seelsorgerlich total anders arbeiten, als das jemand tut, der von einer materialistischen Psychologie oder Psychotherapie ausgeht. Aber wir sind hier gefragt. Und da ist nicht nur der Exorzist, was weiß ich, irgendwo in Süddeutschland gefragt, sondern da sind wir alle mitgefragt, auch bei solchen Problemen. Aber ich hoffe, ich habe euch jetzt auch versucht zu zeigen, sucht nicht überall plötzlich nach Dämonen, aber nehmt es ernst, dass es so etwas geben kann. Und wenn ihr meint, da könnte es was geben, überprüft das genau. Und zwar nach verschiedenen Kriterien. Nicht? Das sind biblische Kriterien, das sind logische Kriterien, biografische, natürlich auch geistliche und so. Und dann heißt es da schon, auch miteinander zu beten, davon loszukommen und dann auch nachher noch die Hilfe bieten, da wo noch diese Erinnerungen, diese Reste, diese Prägungen sind, die auch mit gemeinsam zu überwinden mit dieser Person. Das braucht eine längere Betreuung. Und dann werdet ihr umgekehrt merken, diese Person kann euch natürlich auch helfen. Ich sage euch ja, das ist immer auf Gegenseitigkeit. Nicht? Gut, ich möchte hier mal einen Einschnitt machen und möchte hier noch ein Gebet sprechen, mit euch beten und danach noch ein paar Minuten Zeit lassen für Rückfragen. Denn jetzt haben wir eine ganze Menge Sachen angesprochen heute Abend. Es kann ja durchaus sein, dass der ein oder andere was ergänzen will, aus eigener Erfahrung, oder da auch Rückfragen hat, wo er meint, das könnte vielleicht auch noch andere interessieren. Möchte ich euch bitten, gerade aufzustehen und zu beten und danach haben wir noch eine Zeit für Rückfragen.
Vater im Himmel, vielen Dank dafür, dass du uns diese Geschwister an die Seite gestellt hast, mit denen wir zusammen leben, und dass du uns auch herausforderst, an unseren Geschwistern Seelsorge zu üben. Ich möchte dich bitten, dass du uns Mut gibst, gerade denjenigen von uns, die sich das gar nicht zutrauen, dass du ihnen den Mut gibst, dass du ihnen zeigst, dass du sie durch den Heiligen Geist befähigt hast und auch durch ihr Christsein befähigt hast, anderen zu helfen, anderen beizustehen, und zwar indem sie ihnen logische Argumente bringen können und indem sie ihnen Maßstäbe geben können, die ihr Willen, ihr Verhalten anspricht und die auch ihr Gefühl anspricht. Ich möchte dich bitten, dass du uns auch Weisheit gibst, da wo wir Hintergründe kennenlernen müssen, wie bestimmte Krankheiten entstehen können, dass wir Menschen da weiterhelfen können. Ich möchte dich bitten, dass du uns die Augen öffnest für unsere Mitchristen und Mitmenschen, dass wir sehen, da wo jemand Hilfe braucht. Ich möchte dich bitten, dass du uns aber auch hilfst, uns weiter voranzubringen und seelsorgerlich aneinander zu arbeiten, da wo es uns gut geht, da wo wir nicht gerade in einem Tief sind, sondern wo wir in unserem Leben okay sind, aber wo wir dir ähnlicher werden können, wo wir weiter in der Jüngerschaft und in der Erfüllung des Heiligen Geistes vorankommen können, dass wir nicht nur so eine Krisenintervention machen müssen. Und ich möchte dich dafür bitten, dass gerade in unseren Gemeinden, in denen wir sind, dadurch Veränderung geschieht. Und dass auch Menschen um uns herum spüren, dass da echte Veränderung ist, die nicht nur mit Psychotricks einhergeht, sondern dass du Menschen, dass du Denken veränderst, dass du Seelen heilst. Und dann möchte ich dich auch bitten, gerade für die Menschen, die heute Abend da sind, die mit seelischen Problemen umherlaufen, dass sie Hilfe bei dir suchen und finden und dass sie auch andere Christen finden, die sich für sie Zeit nehmen, die mittragen, aber die auch mithelfen, die auch auf unangenehme Wahrheiten aufmerksam machen in Liebe und die dann dazu beitragen können, dass Veränderung geschieht und dass du dadurch groß wirst. Vielen Dank, Vater im Himmel, dass du Leben veränderst, dass du das zu biblischen Zeiten getan hast und heute auch noch tust. Vielen Dank, dass du heute da bist. Amen. Gut. Dann noch ein paar Minuten, sofern hier einige Fragen sind. Bitteschön. Das ist eine schwierige Frage. Die wird auch von jetzt Wissenschaftlern, das heißt Psychologen, Psychotherapeuten, unterschiedlich beantwortet. Erstmal natürlich, welche psychiatrischen oder psychischen Erkrankungen das betrifft. Generell geht man heute davon aus, dass es Risikofaktoren gibt, die vererbt werden. Im Allgemeinen. Und diese Risikofaktoren führen dazu, dass eine erhöhte Wahrscheinlichkeit ist bei der Person, dass durch eine Erkrankung auftritt. Und dann sagt man, spielen häufig noch Umweltfaktoren dabei eine Rolle. Manchmal spielt das Alter eine Rolle, manchmal spielen dann noch körperliche Einflüsse dabei eine Rolle. Also ein gewisses Maß von Vererbung von psychischen Erkrankungen gibt es. So, das ist der heutige wissenschaftliche Stand. Biblisch gesehen, wenn wir jetzt sagen, wenn es eine psychische Erkrankung ist, die möglicherweise auf okkulten Einfluss zurückgeht, dann haben wir ja diese Stelle aus dem Alten Testament, wo dann da steht, die Missetat der Väter sucht Gott heim bis ins dritte und vierte Glied. Also es kann so etwas geben, dass manchmal falsche Entscheidungen, auch okkulte Sachen, dann Einfluss haben auf eine nächste Generation. Natürlich auch nur dann, wenn derjenige nicht zum Glauben gekommen ist, das nicht bereinigt hat, nicht ausgeräumt hat. Das ist aber jetzt nicht vererbt. Das ist dann ja mehr so, wo Gott sagt, also da gibt es einen Einfluss, da gibt es einen Fortführung. Aber wie gesagt, was jetzt Vererbung angeht, ja, bei bestimmten psychiatrischen Erkrankungen gibt es einen Risikofaktor, der vererbt wird, der dazu führt, dass die Wahrscheinlichkeit größer ist, dass diese Erkrankung auftreten kann. Ja, jetzt müssen wir natürlich sehen, welche Erkrankung, je nachdem und dem genau nachgehen. Aber das, was wir auch sagen müssen natürlich, es gibt jetzt nicht die Garantie. Es gibt auch nicht das Urteil, so wie eine Art Verdammungsurteil. Wenn ich jetzt sage, ja, meine Großeltern oder meine Mutter oder mein Vater, der hatte das, jetzt muss ich das auch bekommen. Das sollten wir im Normalfall auch nicht denken.
Aber zum Beispiel, wenn jetzt ein Mensch gewisse psychische Labilitäten, weil er einen Vorfall hat, wird aus seinem Umfeld aber ganz herausgenommen.
Ja.
Sagen wir, schon zum Beispiel als Baby. Und trotzdem irgendwelche psychischen Defekte aufweist.
Ja, das kann.
Ist das möglich?
Genau, das kann sein. Das kann genetisch sein. Das kann jetzt natürlich auch von dem, was ich vorhin gesagt habe, geistlich sein, was sich da auswirkt von den Vorfahren. Aber es kann durchaus genetisch sein. Nur wenn jemand aus dem Umfeld herausgenommen ist, man hat das ja untersucht an solchen Zwillingsforschungen zum Beispiel, wo dann eben Zwillinge, die nicht zusammen aufgewachsen sind, sondern in verschiedenen Familien, dann zu untersuchen, welche möglichen Defekte, auch psychischen Defekte, tauchen dabei auf. Und es gibt ein gewisses Risiko, das dann nach wie vor trotzdem da ist. Aber durch die andere Umgebung ist das Risiko geringer, als wenn jemand in diesem Umfeld aufwächst, weil da ist dann nicht nur die Vererbung, die da eine Rolle spielt, sondern dann ist natürlich die Prägung und Erziehung, die noch dazukommt und die das Ganze verstärkt. Das heißt, wenn ich jetzt mit jemandem, meinetwegen, habe ich Vorfahren, die stark depressiv sind und jetzt wachse ich mit denen auf und ich bekomme das tagtäglich mit in der gesamten Kindheit, dann werde ich natürlich mit davon geprägt, als Vorbildfunktion, als dem Verhaltensregeln, die ich von den Eltern lerne und übernehme, und dann ist natürlich das Risiko viel stärker, nicht nur durch die Vererbung, sondern durch diese Vorbildfunktion, Sozialisierung, Erziehung, die dazukommt. Und das fällt ja weg bei jemandem, der ziemlich früh in eine andere Familie hineinkommt, da fallen diese prägenden Faktoren weg, aber eine gewisse Anfälligkeit dafür bleibt. Das ist übrigens auch in anderen Bereichen so. Nur diese Anfälligkeit dürfen wir nicht missverstehen als ein Urteil oder ein Muss, sondern einfach als ein Risikofaktor. Und da müssen wir sagen, wir alle leben mit Risikofaktoren in verschiedenen Bereichen. Der eine neigt halt durch seinen Charakter, den er von seinen Vorfahren geerbt hat, zum Jähzorn. Der andere vielleicht eher zur Depression. Der eine zum Perfektionismus und der andere zur Nachlässigkeit. Und die meisten von uns haben, ich könnte jetzt noch zig Sachen aufzählen, haben eine gewisse Prädisposition, also das heißt eine gewisse Persönlichkeitsmerkmale, die eher zu diesem oder zu jenem Problem führen können. Aber jetzt kommt es darauf an, natürlich in welchem Umfeld ich lebe, auch wie ich mich entscheide, das zu tun oder nicht, oder zu fördern oder nicht, und wie sehr ich dann auch mich durch Gott verändern lasse. Aber tatsächlich, die Vererbung hat einen gewissen Einfluss auch auf solche psychischen, einige dieser psychischen Erkrankungen. Ja, gibt es noch andere Anmerkungen, Ergänzungen, eigene Erlebnisse, Rückfragen? Ich würde erst einmal sagen, nicht. Mandalas, wenn ich jetzt ein Mandala ausmale, bin ich deshalb nicht besessen. Also, weil der Teufel steckt ja sozusagen nicht in dem Blatt Papier oder in dem Stift, was ich da mache, auch nicht in dem Vorhang des Malens, sondern erst einmal wirkt es bei dem Kind dadurch, das könnte jetzt genauso gut eine Blümchenwiese ausmalen, würde es auch ruhig sein dabei, weil es sich konzentrieren muss, da Sachen auszumalen. Und das ist der eigentliche Zweck, der dahinter steht. Allerdings ist es auch nicht ganz so harmlos, wie es vielleicht den Eindruck macht. Und zwar das, was dadurch geschieht, ist eine sukzessive Gewöhnung des Kindes an die religiösen Hintergrund, zum Beispiel hier Buddhismus und Hinduismus. Und nicht umsonst ist bei vielen Jugendlichen heute, gerade sind die asiatischen Religionen ganz groß in Mode. Warum? Weil die vom Kindergarten ab schon dahin erzogen worden sind. Das kam ja nicht plötzlich, dass sie gedacht haben, ach, wie toll ist der Dalai Lama. Sondern das fängt damit an, dass sie eben im Kindergarten anfangen, Mandalas zu malen, dass sie dann eben was ich mit den Hexen etwas höre, dann mal einen Traumfänger aufhängen, dann mal ein Buddha-Armband umhängen und so weiter und so weiter. Das heißt, diese ganzen Sachen summieren sich. Und deshalb würde ich schon darauf achten, möglichst meine Kinder von solchen Sachen fernzuhalten. Nicht, weil ich meine, dass das einzelne Blatt Papier jetzt mich gleich zu einer Besessenheit bringt, aber dass dieses einzelne Blatt Papier mit einer Erziehungsfunktion ausübt, mich in ein Weltbild hineinzubringen, was ich als Christ eigentlich ablehne. Und da ist, glaube ich, die Gefahr. Und deshalb würde ich schon sagen, wenn ein Lehrer das tut und jetzt nicht nur einmal tut, sondern häufiger tut oder im Kindergarten getan wird, dann mit der Kindergärtnerin, mit der Erzieherin zu sprechen und dann auch Alternativen anzubieten. Also nicht nur zu sagen, ich finde das blöd, sondern erstmal auch dann zu sagen, ja, also wissen Sie eigentlich, woher die Mandalas kommen? Und wenn sie sagt, ja, ich weiß das, dann ist ja okay. Wenn sie nicht weiß, dann bringt man einen Lexikonartikel mit und da steht da drin, aha, Mandalas kommen aus dem Buddhismus, Hinduismus, und dann steht im Artikel drin, das ist ein Erlösungsweg im Hinduismus und Buddhismus. Und das ist es auch. Also die Mandalas sind in der asiatischen Religion nicht nur, um das schön auszusehen, also als Dekoration, sondern sie sind dort ein Erlösungsweg. Dadurch finde ich das Heil, die Erleuchtung. Und jetzt muss man das deutlich sehen. Das heißt, jetzt müsste ich den Erzieher damit konfrontieren, wollen Sie bewusst den Kindern beibringen, dass hierdurch Erlösung zu finden ist? Dann würden die meisten wahrscheinlich sagen, nein, das will ich ja gar nicht. Dann würde ich aber danach fragen, ja, aber warum soll das Kind denn das ausmalen? Warum kann es dann nicht das Rehkitz auf der Wiese aufmalen? Dann kann man gleich ein paar Bilderbücher mitbringen, kann sagen, hier habe ich doch schöne Bilderbücher, ist doch noch viel schöner. Das Kind kann sich gleich was darunter vorstellen, was es da malt. Hier ein Schiff auf dem Meer und da die Vögel in den Wolken, das ist noch viel schöner. Nehmen Sie doch das dafür. Also das heißt, gleich erstmal zu zeigen, wo sind da für mich die Probleme, auch zu zeigen, dass das Ganze nicht neutral ist, sondern dass es religiös eingebunden ist, und auch Alternativen anbieten dafür.
So würde ich vorgehen und das genauso auch bei anderen Fragen, wo solche okkulten Einflüsse kommen. Und die kommen heute fast immer im Unterricht. Ich meine, manchmal ist das auch schon so, das war zum Beispiel bei einer unserer, bei unserem Sohn war das, glaube ich, da war dann so ein Deutschbuch und dann war der Fehlerteufel, ne, der dann aufgetreten ist. Und an sich natürlich der Fehlerteufel, der da auf dem Buch ist, der schadet ja nicht. Aber dadurch wird den Kindern beigebracht, der Teufel ist so eine Witzfigur. Der Teufel ist eigentlich ein bisschen, ja, den kann man durchschauen und da lacht man mal drüber. Und das ist ja auch schon eine Verzerrung vom biblischen Bild, was später dazu führen kann, wenn das jetzt verstärkt wird, dass die Kinder ein vollkommen anderes Bild von Teufel oder Dämon oder Hexen haben, als das in der Bibel vermittelt wird. Und zwar meistens, also das ist alles harmlos. Aber wenn ich jetzt mit echtem Okkultismus zu tun habe heute, mit Satanismus, mit Hexerei, dann wissen auch Leute, die gar nicht gläubig sind, dass das eben schon nicht so ungefährlich ist. Denn einige Leute, die in solchem Bereich sind, die sind heute in psychiatrischen Kliniken, weil das eben auch Auswirkungen auf die Psyche, auf das Verhalten hat und so weiter, auch losgelöst von der geistlichen Analyse, dass ich sage, da ist jemand besessen. Insofern würde ich sagen, man muss nicht zu viel Angst haben dabei, man sollte es allerdings auch nicht zu gleichgültig hinnehmen, weil das solche Sachen haben auf Dauer Auswirkungen. Ja. Auch Benjamin Blümchen finde ich eigentlich sehr gut. Ich finde das eine super Hörspielreihe, weil da können die Kinder viel lernen und es ist gar nicht so viel Gewalt oder sonst was, sondern eine tolle Sache. Das Problem habe ich nur bei Bibi Blocksberg. Und häufig taucht ihr Bibi Blocksberg mit Benjamin Blümchen zusammen auf in Kassetten. Da habe ich dann das Problem, weil Bibi Blocksberg, da wird den Kindern vermittelt, Hexerei ist gut. Und das ist... Ja, nein, Benjamin Blümchen finde ich gut, würde ich sogar empfehlen, auch wenn der, ja, es fehlt ja noch, Benjamin Blümchen geht zur Kirche oder sowas, das wäre ja auch noch toll, ne? Können wir ja nochmal vorschlagen, aber sonst finde ich das eigentlich wirklich gut, also die Charaktere, die sind alle lieb und nett und die gebrauchen keine schlimmen Worte und so und da lernen die Kinder noch, weil wie es beim Bäcker ist und im Schwimmbad ist und im Urlaub ist und wie man mit Italienisch spricht, ne? Ich bino eino elofanto oder sowas, ne? Und ja. Ja, ihr merkt, das habe ich auch alles gehört. Das kommt durch die Autofahrten, wenn die Kinder dabei sind. Die wollen das dann hören. Müssen wir auch als Erwachsene alles mithören. Aber die finde ich eigentlich durchaus gut. Aber dieses mit Bibi Blocksberg, das gehört ja dann heute häufig dazu. Häufig sind die, treten die zusammen auf. Gerade bei den neueren Serien davon. Und das ist dann ein Problem. Und dieses Problem ist nicht nur da, das ist auch bei einigen der neueren Walt Disney Darstellungen, wo dann im Hintergrund mit okkulte Sachen positiv vermittelt werden. Also das ist gut. Meinetwegen bei Pocahontas. Ich staune darüber, bei der Verfilmung von Pocahontas vor einigen Jahren ja schon, haben da wahrscheinlich viele von euch auch gesehen. Da wird dann ja zum Beispiel dargestellt, wie sie mit der Mutter Weide spricht und dann die Natur zu ihr spricht und wie weise sie ist und so. Also diese Naturreligiosität der Indianer. Interessanterweise, was nicht dargestellt wird, dass ja Pocahontas später zum Glauben gekommen ist, also wirklich zum Glauben gekommen ist. Und dass sie einen englischen Pfarrer geheiratet hat. Und ihre Tochter, die hat dann ja eine Biografie darüber geschrieben, die kann man lesen, leider nicht von mir, nicht, aber leider auch nicht im Lichtzeichen Verlag, sondern im Brockhaus Verlag. Aber da kann man das nachlesen. Das ist eine ganz interessante Geschichte. Das kommt in dem Film interessanterweise nicht vor. Und hier merkt man, das ist eine ideologische Entscheidung. Man will bewusst das Christentum dort nicht drin haben, sondern stattdessen indianische Religiosität vermitteln. Und das ist wiederum so ein Mosaiksteinchen, was, wenn die Kinder das anschaut, dazu führt, ach, das ist doch toll und ach, die Natur und die Weisheit in der Natur und die spricht doch zu uns. Und wenn sie älter werden, dann machen sie eben solche tibetanische Baummeditationen. Das ist dann die Folge auf Dauer davon. Und die kann dann wirklich zu, erstmal zur Ablehnung des Glaubens führen oder auch zu Einlassen mit okkulten Kräften.